Deutschlandfunk Nova 100.
Ruhrgebiet, Metropolregion. Da denken wir an Zechen, an Eisenhütten, da denken wir an Industrie. Dabei ist das Ruhrgebiet viel ländlicher, als man so denkt. Neben den Städten gibt es verblüffend viel Grün, da gibt es Landwirtschaft. Und genau so einen Ort im Ruhrgebiet, den besuchen wir jetzt, den Rottberg. Das ist eigentlich ein schnöder Hügel, aber er hat im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt. Lange wusste das niemand und wir würden jetzt auch nicht drüber reden, wenn sich nicht vor ein paar Jahren ein paar Hobbyhistoriker auf Spurensuche begeben hätten. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich mit einem von ihnen getroffen und ist jetzt bei mir im Studio. Rebecca, nimm uns mal mit zum Rottberg. Wie ist es da? Was ist das für ein Ort?
Der Rottberg, ja. Das ist, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ein schnöder kleiner Hügel bei Velbert. Das liegt zwischen Wuppertal und Essen. Drumherum sind ein paar Höfe. Und als ich dort war, habe ich teilweise abgemähte, teils noch völlig verdörrte Rapsfelder gesehen. Also wenn nicht gerade Industriesmog in der Luft hängt, dann kann man super weit schauen. Ich selbst, als ich dort war, konnte bis nach Essen gucken. Das liegt ungefähr 10 Kilometer Luftlinie weit weg. Und ja, um diesen Rottberg gibt es seit Jahrzehnten seltsame Geschichten.
Jetzt hast du mich mit den seltsamen Geschichten. Was sind das für Geschichten?
Geschichten, die sich Leute erzählen. Fantastische Geschichten. Zum Beispiel, dass im Zweiten Weltkrieg die Männer nachts in den Wald gegangen sind und dort bunte Feuer angezündet haben. Mhm. Oder auch aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Eisenbahn auf, die fuhr unbemannt um den Berg herum. Und es gibt dann noch was, einen Luftschutzbunker. Ganz in der Sichtweite vom Rottberg. Vor 3 Jahren haben sich dann die Hobbyhistoriker gedacht, okay, den Geschichten müssen wir auf den Grund gehen. Wir wollen wissen, was damals passiert ist.
Es gibt also eine Sammlung von Zeitzeugenberichten. Wir haben dann auch uns auf die Suche gemacht nach weiteren Personen, die davon noch Kenntnis hatten. Es gab hier teilweise noch Lebende, die hier auf dem Gelände in der Kriegszeit gewohnt haben.
Wer ist das?
Das ist Josef Niedvorok. Mit dem habe ich mich auf dem Rottberg getroffen. Hauptberuflich ist der Herr Niedvorok Architekt. In seiner Freizeit ist er Geschichtsdetektiv. Die offizielle Bezeichnung lautet ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger des Landschaftsverband Rheinlands.
Sehr schön.
Ja, sehr, sehr schön. Und der Herr Niedvorok hat mir auch von einem Befehl erzählt, den die Menschen dort am Rottberg Ende 1940, Anfang 1941 bekommen haben.
Wer hat denn da bei diesem Befehl was befohlen?
Befohlen hat die deutsche Luftwaffe und die hat den Menschen befohlen, ihr Land abzutreten, eben an die Luftwaffe. Wofür, das hat man denen nicht genau gesagt.
Also das heißt, die mussten aus ihren Häusern raus, mussten tatsächlich ihr Land verlassen, einfach so?
Nee, ganz so einfach nicht. Genau genommen mussten sie nur ihre Felder für streng geheime militärische Operationen zur Verfügung stellen. Ihre Häuser durften sie behalten, zumindest tagsüber.
Warum? Was war da los?
Naja, um das zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja Ende 1940, also vor knapp 77 Jahren.
Da sind wir dann mitten im Zweiten Weltkrieg?
Genau, mitten im Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wehrmacht hat zu dieser Zeit ihren Westfeldzug gestartet, die Benelux-Staaten angegriffen und Teile Frankreichs sind auch schon besetzt. Und im September 1940, da haben schon die deutschen Luftangriffe auf London begonnen. Das steigerte sich dann immer weiter und im November war dann der deutsche Luftangriff auf Coventry, bei dem sind mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Und im Dezember 1940, da flog dann die britische Armee ihre ersten Luftangriffe auf Deutschland. Und zu der Zeit ungefähr kam dieser Befehl, der das Leben der Menschen auf dem Rottberg auf den Kopf gestellt hat.
Sie wurden also mit Bussen immer abends in die umgebenden Gasthöfe gefahren oder haben an anderen Bauernhöfen oder an anderen Schlafstellen dann übernachtet und morgens kam man dann halt wieder und musste darum bangen, dass also das eigene Haus oder das Vieh, was natürlich da geblieben ist, noch da war.
Und das jeden einzelnen Abend. Nach dem Abendessen, so gegen 22 Uhr, wurden die Leute um den Rottberg herum evakuiert. Wir reden da von einem Gebiet von ungefähr 2,5 Quadratkilometer. Also umgerechnet sind das 350 Fußballfelder. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben 200 Menschen gewohnt.
Als du da oben warst, hast du da irgendwas sehen können, was da auf diese Geschichte hingedeutet hat?
Herr Niedvorok hat mir ein Haus gezeigt.
Wir können weiter unten den Hof von Bauer Böllert sehen, der also damals getroffen wurde. Da sieht man das auch heute noch im Giebel, wo dann ausgeflickt wurde.
Ja, ich konnte auch wirklich diese Einschlagstelle am Giebel erkennen, das er mir da gezeigt hat. Das ist auf dem Land, muss man sich vorstellen, schon eher ungewöhnlich. Denn ja, wir sind im Zweiten Weltkrieg, aber ein Bauernhof ist wirklich eigentlich kein lohnendes Ziel für die Briten.
Ja, tatsächlich erstmal schräg, ne? Menschen werden auf dem Land Nacht für Nacht evakuiert. Der Hof von einem Bauern wird getroffen. Was war da los auf dem Rottberg?
Ein paar Wochen bevor dieser Hof getroffen wurde, bevor die nächtlichen Evakuierungen veranlasst wurden, da haben die Bauern seltsame Dinge beobachtet.
Also es gab in dieser Region immer Gerüchte und Geschichten über ein Scheindorf, wo die Männer während des Krieges des Nachts hingegangen sind, um Feuer anzuzünden und um feindliche Bomber anzulocken. Es gab Geschichten von einer Eisenbahn, die hier auf dem Rottberg gefahren ist, die das Kruppwerk simulieren sollte. Fantastische Geschichten, deren Glaubwürdigkeit damals häufig in Frage gestellt wurde.
Ja, Henit Worok meint das Essener Kruppwerk, damals die Waffenschmiede des Dritten Reichs.
Absolut kriegswichtiger Betrieb, ne? Also da wurden Panzerteile, glaube ich, hergestellt, Kanonen, Waffen und so weiter und so fort.
Ganz genau, da erzähle ich gleich noch mehr dazu. Erstmal hat Henit Worok mir noch was anderes gezeigt, und zwar einen alten Luftschutzbunker.
Also umgeben von Idylle und Pampa und, wenn ich das richtig sehe, Zucchini, Beeten, ein bisschen Schrott und Strommasten. Ein Bunker.
Gehen wir mal rein.
Ja, hier in diesem Bunker haben Henit Worok und seine Hobbyhistoriker-Kollegen auch die entscheidenden Hinweise gefunden, ob an den Geschichten was dran ist.
Wie viel von dem, was hier drin steht, ist Originaleinrichtung?
Nichts. Es gab hier Reste der Elektroinstallation und es gibt diese Schadenverschlüsse, die sind original, aber ansonsten war das Ganze natürlich direkt 1945 geplündert worden. Wir wissen also
obwohl da nichts mehr drin ist, gab es Hinweise, hast du gesagt, auf die Geschichten. Das heißt auch wirklich auf diese selbstfahrende Eisenbahn, Scheindorf und so weiter und so fort.
Genau, man hat herausgefunden, dass da tatsächlich was dran ist.
Was denn? Was hat man herausgefunden?
Ja, das entscheidende Wort hast du eben gehört, Elektroinstallation. Hier in diesem Leitbunker sind alle Fäden zusammengelaufen. Nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Riesige Löcher sind in den Betonwänden des Bunkers gebohrt worden und durch die wurden ganz dicke Elektroleitungen in den Bunker geführt und in dieser Schaltanlage gestöpselt.
Aber wir sind da mitten auf dem Land. Wofür braucht man diese Kabel?
Der Bunker war so eine Art Steuerungszentrale für das ganze Areal, also für die 350 Fußballfelder. Die wurden nämlich hier und da sporadisch mit Strom versorgt. Nachts, wenn die Einwohner zum Schlafen in die umliegenden Dörfer gekarrt wurden, da hat die Luftwaffe nämlich dort eine Scheinanlage betrieben. Also eine Anlage, die die naheliegenden Kruppwerke simulieren sollte, um britische Bomber anzulocken. Und in diesem Bunker war eben eine riesige Schaltanlage.
Das klingt abgefahren, wie aus irgendeinem Film. Wie kann man sich das vorstellen? Warum hat man diesen Aufwand betrieben da?
Naja, diese Essener Krupp-Fabrik, die lag ja einfach nur 10 Kilometer Luftlinie weg von dem Rottberg. Nur einmal über die Ruhr drüber. Und die Bomberangriffe, die fanden damals nachts statt. Das heißt, um die Fabrik, die echte Fabrik, zu schützen, wurde sie nachts komplett abgedunkelt. Weil aber die britischen Flieger ja genau wussten, dass irgendwo in dieser Gegend eine Firma war, musste man sich was ausdenken. Und da haben die Nazis gedacht, naja, dann geben wir ihnen halt einfach eine Zielscheibe, eine Fake-Firma. Das ist dann die sogenannte Kruppsche Nachtscheinanlage.
Nun war dieses Kruppwerk da in Essen ja ein Riesenareal. Und um sowas nachzubauen, da braucht man, was weiß ich, Stahl, Beton. Ja. Das dauert wahnsinnig lange, sowas zu bauen. Und selbst wenn man es schaffen würde, das nachzubauen, dann fällt doch so einem Piloten auf, dass es da zwei Anlagen gibt, oder nicht?
Ja, würde man meinen. Aber also, du hast mit allem recht. Nur diese Attrappe ist, wie ich schon gesagt habe, eine Nachtscheinanlage. Die wurde nur zu dem Zweck eingerichtet, nachts und von oben, so auszusehen wie eine Stahlfabrik. Also Herr Niedvork zeigt mir Luftaufnahmen und da sieht man fast nichts.
Man sieht hier den Schatten des 36 Meter hohen Schornsteins. Man sieht überall diese Sheddächer, die also diese Industrieanlagen simuliert haben. Bei Tag sieht das alles so harmlos aus und das war auch der Effekt, der gewünscht war. Man könnte da denken, es ist einfach eine Aneinanderreihung von Heuhaufen. Nachts war das natürlich etwas anderes. Die regelmäßige Struktur und diese schwache Beleuchtung konnte also einem angriffenden Bomberverband den Eindruck vermitteln, es handele sich hier tatsächlich um ein Industriewerk.
Aufgebaut war das Ganze übrigens in 0, nichts. Die sind ruckzuck gekommen und waren wieder weg. Und dann haben die Nazis aber auch einiges investiert, um das Ganze später glaubwürdig aussehen zu lassen. Denn so eine Stahl- und Waffenfabrik, die muss logischerweise ziemlich viel schweres Zeug transportieren. Schlacke zum Beispiel, das ist so ein Abfallprodukt, das bei der Stahlverarbeitung entsteht. Und deswegen die Eisenbahn, die da so unbemannt um den Hügel gekreist ist.
Wahnsinn. Was für ein Aufwand. Hat das irgendwie geklappt? Also war die Anlage erfolgreich?
Kann man so sagen. Die ersten 2 Jahre hat das sehr gut geklappt. Jede Nacht wurden die Anwohner evakuiert. Die Soldaten der Luftwaffe haben in dem Leitbunker Stellung bezogen. Und Herr Niedvorok hat auch eine Statistik aufgetrieben, wo man ziemlich genau sieht, da wurde jeder Angriff, jeder Bombeneinschlag dokumentiert. Und da sieht man auch ganz deutlich, also sehr viel mehr Angriffe haben die Nachtscheinanlage getroffen als das echte Werk.
Was ich immer noch irgendwie unlogisch finde, ne? Also Eisenbahn und so, alles klar. Aber wenn ich doch jetzt ein alliierter Bomberpilot wäre, ein britischer Bomberpilot, ich fliege da drüber, werfe meine Bombe ab, weiß, dass da Munition und Waffen hergestellt werden, dann gehe ich doch davon aus, dass da richtig was in die Luft geht, richtig was explodiert und nicht nur so...
Genau, so ein Rieseneffekt halt dann entsteht.
Genau, nicht nur so ein paar Holzbuden wegfliegen.
Ja, das haben die sich auch gedacht. Dafür war die Schaltanlage im Bunker gut, denn die hat alles ferngesteuert. Das muss man sich so vorstellen. Da stand ein Soldat auf so einem Betontisch, hat durch diesen kleinen Minischlitz geguckt und hat seinem Kollegen Bescheid gegeben, wenn eine Bombe gefallen ist, der hat dann wiederum an der Schaltanlage auf den Knopf gedrückt und eine Riesendetonation ausgelöst. Und es ging sogar noch weiter. Es wurden Erfolgsfeuer gezündet, ohne dass was getroffen war, einfach nur um weitere Bomber anzulocken.
Es gab, bevor die Bomberverbände kamen, sogenannte Pfadfinder, also Flieger, die die Ziele ausgemacht haben. Und wenn sie sich sicher waren, dass das Ziel, das man sich in dieser Nacht vorgenommen hatte, erreicht war, dann wurden Leuchtraketen abgeschossen.
Genau, diese Leuchtraketen hießen auch Christbäume, weil sie so aussehen. Und die hatten einfach nur die Aufgabe zu signalisieren, hier weiter bombardieren, in diese Richtung.
Also den Bombern zu sagen, kommt her und macht es platt hier.
Genau. Und es wurde auch verteidigt. Denn damit das Ganze glaubwürdig wurde, musste natürlich so ein Werk auch verteidigt werden. Und es wurde auf Bomber geschossen.
Das heißt aber, dass in diesem Bunker da Tag ein, Tag aus einfach irgendwelche Soldaten hockten.
Umgesessen haben, genau. Auf einer Zielscheibe. Und gesagt haben, werft hier ab, wir wollen eure Bomben haben.
Abgefahren. Also tatsächlich so ein kleiner Nebenschauplatz, der dann sich als Hauptschauplatz verkleidet hat irgendwie. Ein absichtliches Kriegsziel wurde da gebaut.
Genau, ein absichtliches Kriegsziel. Und das hatte System. Also Scheinanlagen gab es überall. In England, in Frankreich, in Deutschland. In Deutschland wahrscheinlich sogar mehr als 300 davon.
Und diese Scheinfabrik auf dem Rottberg in Velbert, wie lange hat die funktioniert?
So lange, bis die Briten das Werk enttarnt haben. Also wahrscheinlich bei einem Aufklärungsflug irgendwann Ende 1942. Und zwar mit Hilfe von Luftaufklärungsfotos. Da haben britische Spezialisten gesessen, sich die Fotos angeguckt und gesagt, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Und Herr Niedvorok hat mir sogar ein Foto gezeigt, wo man noch sehen kann, dass da jemand was eingekreist hat, also Teile dieser Nachtscheinanlage.
Wenn die Briten das dann wussten, heißt, damit war es dann vorbei?
Also, ja, fast. Anfang 1943 gab es dann plötzlich das mobile Radar in Flugzeugen und damit dann auch die ultimative Sicherheit, dass es sich bei der Anlage um eine Attrappe handelt. Und das machte die Nachtscheinanlage dann auch von heute auf morgen belanglos. Das sieht man an der Statistik, die das Krupp-Werk geführt hat. Also bis dahin war das echte Krupp-Werk noch größtenteils verschont geblieben.
Insofern ist diese Anlage erfolgreich gewesen und hat also erst 1943, als das Radar eingeführt wurde und später auch als die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind, als Tagangriffe geflogen wurden, dann erst dazu geführt, dass das echte Krupp-Werk angegriffen wurde.
Ja. Das echte Krupp-Werk wurde dann auch ab 1943 in Grund und Boden gebombt.
Und unser Nebenschauplatz da auf dem Rottberg, wie ging es da weiter?
Der wurde noch bis 1944 so nebenbei betrieben, obwohl nur noch ganz vereinzelt Bomben sich dorthin verirrt haben, weil man wusste ja, was es war. Und irgendwann, genau weiß man es nicht, hat dann die Luftwaffe die Anlage einfach aufgegeben und die Soldaten sind abgezogen.
Und das heißt dann für die Bewohner, die konnten wieder zurück auf ihr Land, wieder zurück in ihre Häuser?
Zurück in ihre Häuser und vor allen Dingen auch in ihren Betten schlafen, ja. Und ein paar Monate später, im Mai 1945, da haben die Nazis den Krieg dann endgültig verloren.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass es 70 Jahre gedauert hat, bis ja die Geschichte dieser Anlage überhaupt rauskam.
Genau.
Was ist denn nach dem Krieg mit der Anlage passiert?
Ja, das mussten erst die Geschichtsdetektive herausfinden. Weil die Anlage ist nämlich, kaum dass die Soldaten weg waren, einfach verschwunden.
Die Schienen der Scheineisenbahn wurden von den angrenzenden Landwirten genommen, um daraus Weidezaunpfähle zu machen. Man findet auch heute noch auf dem Rottberg überall Weidezäune, die aus Schienen bestehen.
Na, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Man fährt da lang und dann sieht man so Schienenstücke, die senkrecht in die Erde gerammt sind und als Weidezäune umfunktioniert wurden. Da wurde einfach alles recycelt, das ganze Holz, die Dächer.
Man hatte ja nichts.
Genau, das waren alles einfach sehr begehrte Baumaterialien. Und da die Unterlagen über die Anlage auch streng geheim waren, sind die einfach zerstört worden. Und weg war die Geschichte.
Naja, gut, die Legenden gab es noch, ne?
Genau, die sich die alten Menschen erzählt haben.
Es sind aber auch dann eben deren Kinder und Anverwandte hier gewesen, die haben oft erzählt, also die Oma, die hat uns immer von einem Scheindorf erzählt, das das Kruppwerk darstellen sollte, um die Bombe abzulenken. Wir haben immer gedacht, die Oma spinnt, aber heute sind wir sehr froh, dass wir hier sein können, denn wir sehen, dass alles belegt ist.
Ja, dank Herrn Niedvorok und seinen Hobbyhistoriker-Kollegen. Und Paulus, wenn es dich interessiert, also es gibt den Tag des offenen Denkmals, da kann man sich das Ganze auch anschauen.
Den Bunker und das ganze Gelände.
Genau.
Ein kleiner Berg im Ruhrgebiet wurde im Krieg als Kruppwerk verkleidet, wurde erfolgreich vom Nebenschauplatz zum Hauptziel der britischen Bomben. Danke, Rebecca, dass du uns mit dahin genommen hast und danke für die kleine Zeitreise.
Deutschlandfunk Nova 100.